Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Schön, dass du da bist. Heute in der kleinen Erkältungs-Edition. Ich hoffe, meine Stimme klingt inzwischen etwas besser. Ich habe nämlich die letzten 2 Wochen zu Hause verbracht mit so ziemlich jedem Infekt, den man sich einfangen konnte. In der heutigen Episode erzähle ich etwas ausführlicher, wie und warum das Ganze mit der romantischen Nähe zu meinem Kumpel so komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Wir sprechen über Bindungsängste, seine und meine, denn auch ich hatte früher Bindungsängste. Heute ist davon aber nur noch die Verlustangst übrig. Immerhin ein Upgrade oder Downgrade, je nachdem. Ich erzähle dir, was ich in diesem Sommer über mich gelernt habe und warum diese Erkenntnisse vielleicht auch dir helfen können, dich selbst besser zu verstehen. Vor allem, wenn du Schwierigkeiten hast, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden. Vieles davon ist nämlich nicht Pech oder Zufall, sondern tief in uns verankert. Schutzmechanismen, alte Muster, Prägungen aus der Kindheit, die wir unbewusst mit ins Erwachsenenleben schleppen. Und ganz zum Schluss gibt's noch einen Slam-Text auf die Ohren, entstanden aus Wut und Enttäuschung über das Ganze mit meinem Ex-Kumpel. Also bleib gerne bis zum Ende dran. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich bei ihm massive Bindungsängste erkannt habe, von denen er selbst keine Ahnung hatte. Er dachte immer, er findet einfach nicht die perfekte Partnerin und dass es grundsätzlich an den Frauen liegt, nie an ihm. Das waren schon 2 Denkfehler. Erstens, perfekte Menschen gibt es nicht. Zweitens, ein bisschen Selbstreflexion würde uns allen gut tun, statt immer zuerst bei anderen nach den Fehlern zu suchen. Ich bin kein offizieller Ratgeber für Bindungsängste. Alles, was ich weiß, kommt aus meinen eigenen Erfahrungen, aus meiner Selbstreflexion und natürlich auch aus den Büchern von Stefanie Stahl. Die erklärt das nämlich super verständlich und ich kann sie absolut empfehlen. Im Endeffekt entstehen diese Ängste aus einem geringen Selbstwertgefühl. Wenn wir uns selbst mögen, unsere Schwächen akzeptieren und wirklich glauben, dass wir Liebe verdienen, dann sind wir für Nähe auch offen. Wenn wir aber mit uns selbst im Krieg liegen, alte Muster mit uns herumtragen, verdrängte Baustellen ignorieren, dann verschwinden die nicht einfach beim nächsten Partner oder Partnerin. Im Gegenteil, erst dann kommen sie so richtig zum Vorschein und dann ist Drama quasi vorprogrammiert. Heute werde ich darüber sprechen, wie sich meine Bindungsängste gezeigt haben. Denn ich bin überzeugt, dass man Bindungsangst in den Griff bekommen kann. Ich habe es geschafft, also schaffst du das sicherlich auch. Und da das Thema etwas schwer zu greifen sein kann, erzähle ich euch ein bisschen, wie sich das bei mir so früher gezeigt hatte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich das erste Mal bewusst gemerkt habe, dass etwas mit meinen Bindungen nicht stimmt. Ich glaube, es begann, als ich in der Therapie mein Trauma bearbeitet habe und das erste Mal laut aussprechen konnte, dass ich sexuellen Kindesmissbrauch erlebt habe, dass mein Vater mich nicht wie eine Tochter behandelt hat. Ab da und über die Jahre hinweg wurde mir klar, welches Muster ich in mir trage. Durch den Missbrauch hatte ich gelernt, dass Nähe nur über Sexualität zu bekommen ist. Ich hatte keine gesunde Form der Liebe erlebt. Für mich bestand Liebe aus Schmerz, Gewalt und Leid. Also habe ich unbewusst Männer gesucht, die genau dieses Gefühl in mir ausgelöst haben. Ich sehnte mich eigentlich nach romantischer Nähe, nach Umarmungen, aber ich wusste nicht, wie ich das bekommen sollte. Also hatte ich viele wechselnde Sexualpartner. Beim Sex selbst empfand ich oft nichts. Ich dissoziierte oder spielte eine Rolle, so wie ich es als Kind gelernt hatte. Und weil Nähe für mich so eng mit Gefahr verbunden war, konnte ich es kaum aushalten. Umarmungen waren für mich ein Kampf. Manchmal ließ ich es zu, aber innerlich war ich komplett angespannt. Ich konnte mein verletzliches Ich nicht zeigen. Ich hatte panische Angst, dass jemand diese Verletzlichkeit wieder zerstört. Und so habe ich die Rolle der guten Hure perfektioniert. Ich war die Verführerin, die man begehrt, aber nicht die, die man sieht. Ich bin manchmal nachts einfach abgehauen, weil der Typ schon geschlafen hat. Nicht, weil ich ihn nicht mochte, sondern weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, morgens mit ihm frühstücken zu müssen, Angst, dass er mich vor die Tür vielleicht setzt, Angst, dass ich wieder als Mensch sichtbar werde und verletzt werde, und Flucht war einfacher als Nähe. Männer wurden zu einer Jagd, besonders die Vergebenen, die behaupteten, sie seien treu. Ich wollte beweisen, dass alle Männer betrügen, und ich war fast immer die zweite Frau. Ich habe mir selbst ein Gefängnis gebaut. Und irgendwann konnte ich niemandem mehr vertrauen, nicht mal mir selbst. Wenn dann ein guter Typ mal kam, war er mir zu langweilig. Oder ich habe einen Streit angezettelt, bis er ging. Denn das war einfacher, als wirklich gesehen zu werden. Ich hatte Angst, dass er mich sieht und mich dann verlässt. Wenn er mich im Streit verlässt, konnte ich immer noch behaupten, naja, das war nicht wirklich ich, das war mein streitlustiges Ich. Außerdem machte mir Glück Angst. Ich dachte, ich verdiene es nicht. Und ich wusste auch nicht, wie man es hält. Ich wartete einfach auf das böse Erwachen. Und wenn es nicht kam, sorgte ich selbst dafür. Ich habe versucht, diese Leere zu füllen, aber das geht nicht, wenn man nie auf die eigentliche Wunde schaut. Ich hatte ein Pflaster auf eine klaffende Wunde geklebt und gehofft, das reicht. Als ich irgendwann alte Videos von mir gesehen habe, wie ich betrunken Witze mache, übersexualisiert bin, Aufmerksamkeit suche, da hat es mir wehgetan. Weil ich heute weiß, dass dieses Mädchen keine Nähe kannte. Sie kannte nur eine ganz billige Kopie davon. Und trotzdem, auch wenn das vielleicht so klingt, habe ich nicht mit jedem geschlafen. Im Gegenteil, es musste schon eine Herausforderung sein. Ich wollte begehrt werden, ich wollte geliebt werden von allen, weil ich mich selbst nicht lieben konnte. Aber gleichzeitig wollte ich mir beweisen, dass Nähe gefährlich ist, dass niemand bleibt, dass ich damit richtig liege, Menschen nur so weit ranzulassen, dass sie mich wollen, aber nicht kennen. Und vielleicht fragt man sich jetzt, warum macht ein Mensch sowas? Warum habe ich das damals so gemacht? Psychologisch ist das ziemlich klar, aber damals wusste ich das natürlich nicht. Wenn ein Kind lernt, dass Nähe gefährlich ist, dass Liebe wehtut, dass Zuwendung mit Gewalt verknüpft ist, dann baut das Gehirn ein Überlebensprogramm. Und dieses Programm sagt, ich kontrolliere die Nähe lieber selbst, bevor sie mir wehtut. Sexualisierung wird dann nicht als Lust erlebt, sondern als Kontrolle. Sex ist gleich Macht. Sex ist gleich kein Opfer sein. Sex ist gleich nicht wieder in Ohnmacht geraten. Ich wollte nicht Sex. Ich wollte Sicherheit. Ich wollte Beachtung. Ich wollte das Gefühl haben, dass ich existiere, dass ich wertvoll bin. Denn wenn man sich selbst nicht lieben kann, sucht man Liebe überall da draußen, in Blicken, in Begehren, in Bestätigung. Aber emotional gesehen suchte ich eigentlich nur eines. Eine Antwort auf die Frage, bin ich liebenswert? Mit der Zeit, durch Therapie, Reflexion und ehrlich zu mir selbst sein, habe ich dieses Muster erkannt und meine Mauern heruntergefahren. Und ich habe angefangen, echte Nähe zuzulassen. Mir zu erlauben, mich zu zeigen, zu sagen, was ich brauche, zu sagen, weil mein inneres Kind gerade die Kontrolle übernimmt. Und ja, es ist am Anfang schwer. Und manchmal ist es auch unangenehm, wenn der andere nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Aber mit jedem Mal wird es einfacher, weil du lernst, dich selbst zu halten. Und irgendwann habe ich dann verstanden, meine Bindungsangst war eigentlich nur der kleine Bruder meiner Verlustangst. Ich wollte Nähe, aber ich hatte Angst, dass sie mir wieder genommen wird. Ich wollte Liebe, aber ich hatte Angst, nicht auszureichen. Ich wollte bleiben, aber ich hatte Angst, dass der andere geht. Und genau deshalb kenne ich diese Muster so gut. Ich erkenne sie bei anderen sofort. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man innerlich nach Liebe schreit, aber das Nervensystem auf Alarm bleibt. Heute renne ich nicht mehr weg. Ich sexualisiere mich nicht mehr. Ich sabotiere nicht mehr in Dauerschleife. Und wenn Unsicherheiten auftauchen, erkenne ich sie. Und ich spreche sie aus. Weil niemand Gedanken lesen kann. Und weil Nähe Ehrlichkeit braucht, keine Perfektion. Und das Wichtigste? Ich bin an keinen dieser Verluste gestorben. Man zerbricht nicht daran. Auch wenn man das glaubt. Aber nicht alles, was wir glauben, entspricht der Wahrheit. Und um herauszufinden, ob man Selbstbindungsangst hat, muss man sich ehrlich begegnen. Sich trauen, alte Beziehungen zu schauen. Und dabei ist wichtig zu beachten, es gibt einen Unterschied zwischen Intuition und Bindungsangst. Intuition ist dieses klare, ruhige Gefühl im Bauch, das sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Sie meldet sich, wenn Grenzen überschritten werden, wenn Werte nicht passen, wenn jemand uns nicht gut behandelt. Bindungsangst dagegen fühlt sich ganz anders an. Da schlägt der Körper Alarm, obwohl eigentlich nichts Schlimmes passiert. Man bekommt Unruhe, Druck auf der Brust, ein flaues Gefühl, nicht weil der andere falsch ist, sondern weil Nähe etwas ganz Altes in uns anstößt. Das macht die Sache natürlich schwerer zu erkennen. Denn unser Körper reagiert in beiden Fällen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Deshalb lohnt es sich, alte Beziehungen ehrlich zu reflektieren. Hatten wir körperliche Symptome, obwohl der Mensch vor uns eigentlich liebevoll war? Haben wir Abstand gebraucht, obwohl alles gut aussah? Sind wir länger geblieben, obwohl wir unglücklich waren, oder sind wir schneller geflohen, als es nötig war? Und es geht hier nicht um Schuld, sondern um das Erkennen der eigenen Muster. Und damit kommen wir zu ihm. Zu der Person, die diesen ganzen Prozess überhaupt erst wieder angestoßen hat. Der Mann, den ich seit 20 Jahren kannte, von dem ich dachte, ich wüsste, wer er ist. Aber scheinbar nicht. Scheinbar wusste ich das am Ende nicht mehr. Ich habe vieles in ihm gesehen. Stärke, Reife, Humor, Tiefe, Verlässlichkeit. Ich dachte, ich sehe den echten Menschen. Heute weiß ich, ich habe vor allem das gesehen, was er mir zeigen wollte. Und das, was ich in ihm sehen wollte. Denn hinter diesem Bild steckte etwas ganz anderes. Etwas Verletzlicheres. Etwas Unreiferes. Etwas, das sehr laut geschrien hat, nur nicht mit Worten, sondern mit seinem Verhalten. Seine Bindungsangst war nicht subtil. Sie war überall. In seinem Rückzug, in seinem Schweigen, in seinen Zweifeln, die er als Vernunft verkauft hatte, in den Vorwürfen, die immer kamen, wenn es zwischen uns gerade schön wurde. Das alles werde ich gleich genauer erzählen. Wie seine Worte und seine Taten nie zusammengepasst haben. Wie er mich brauchte, um nicht fühlen zu müssen. Wie ich in diese Dynamik reingerutscht bin, ohne es zu merken. Und wie ein einziges Telefonat alles zum Einsturz brachte. Und vor allem, was diese Geschichte in mir getriggert hat. Was sie über mich gezeigt hat und was sie, so hart es klingt, in mir geheilt hat. Naja, ich weiß nicht wirklich, ob die Geschichte was in mir geheilt hat, sondern ich glaube eher, ich habe selber was in mir geheilt. Durch diese Geschichte, weil ich versuche, aus jeder Scheiße irgendwas Positives zu ziehen. Und manchmal zeigt uns ein Mensch nicht das, was wir sehen wollen, sondern das, was wir eigentlich endlich verstehen müssen. Und ich glaube, dass ich für ihn auch ein Spiegel war. Und hätte er sich auf mich eingelassen, hätte er vielleicht seine Wunde heilen können. Aber er war nicht ready dafür und ich habe ganz schön viele Männer kennengelernt, die nicht ready sind. Es gibt ganz schön viele Männer da draußen, die nicht ready sind, die lieber ihren Weg gehen und alles vermeiden. Aber okay, wie gesagt, mein Kumpel, nennen wir ihn jetzt einfach mal Tom, ist das Paradebeispiel für Bindungsängstliche. All seine Verhaltensmuster könnten 1:1 in einem Lehrbuch stehen. Tom hat mir zu Beginn erzählt, dass er jedes Mal, wenn es auf eine Beziehung hinausläuft, plötzlich Zweifel bekommt. Er sucht dann die Nadel im Heuhaufen, warum diese Beziehung nicht funktionieren kann. Warum die Frau nicht die richtige ist. Und er findet immer etwas. Und das super schnell. Und dann klammert er sich daran, als wäre diese Angst sein Kompass. Er glaubt, diese Stimme sei seine Vernunft. Sie würde ihn vor Fehlern schützen. Aber ich habe schnell gemerkt, das ist keine Vernunft. Das ist Angst, die sich wie Logik verkleidet. Tom hat keine Ahnung von Bindungsängsten, nur natürlich wollte er all das nicht hören. Er ist davon überzeugt, dass er einfach noch nicht die richtige Frau gefunden hat. Das Problem sind aber nicht die Frauen. Das Problem ist, dass Nähe für ihn unsicher ist, dass Liebe für ihn bedrohlich ist, dass Bindung für ihn Enge bedeutet. Und um all das anzuerkennen, müsste er sich mit sich selbst beschäftigen. Und das scheint für ihn noch eine sehr, sehr große Hürde zu sein. Es ist einfacher, jemanden abzulehnen, als sich ehrlich mit der eigenen Wunde auseinanderzusetzen. Die 3 Monate, in denen wir Kontakt hatten, waren ein Tanz. Aber einer, bei dem er immer geführt hat. Er entschied, wie viel Nähe wir hatten, wie viel Distanz er brauchte, wann er verschwand, wann er wieder auftauchte, wie tief wir gingen, wie schnell er wieder flüchtete. Ich hatte gefühlt nichts zu sagen. Ich war die, die reagieren musste. Die, die aufpassen musste. Ich war die, die Angst hatte, etwas Falsches zu sagen. Und jedes Mal, wenn es gerade schön wurde, wenn wir lachten, wenn wir uns nahe waren, bekam er Panik. Dann suchte er etwas, das nicht passte. Und dann bekam ich wieder zu hören, warum ich nicht gut genug für ihn sei. Er hat mich abgewertet, weil er sich selbst nicht fühlen konnte. Seine Bindungsangst hat meine Verlustangst geweckt. Ich war ständig in Alarmbereitschaft. Ich habe so viel geweint in dieser Zeit. Ich habe mich klein gemacht, still gemacht, sanft gemacht, nur damit er nicht denkt, ich sei zu viel. Ich habe mich angepasst an seine Schwankungen, an sein Abtauchen, an sein Wiederkommen. Wenn er schrieb, ging es mir gut. Wenn er verschwand, fühlte ich mich wieder wertlos. Es war ein permanenter emotionaler Entzug. Bei uns trafen 2 Wunden aufeinander. Seine Angst vor Nähe und meine Angst, nicht liebenswert zu sein und immer wieder verlassen zu werden. Ein ziemlich explosives Duo. Warum bin ich geblieben? Wäre er irgendein Typ gewesen, hätte ich das viel früher beendet. Denn diese Dynamik hat mich innerlich ausgesaugt. Aber weil wir uns seit 20 Jahren kannten und ich ein Bild von ihm hatte, das eher einer Illusion entsprach als der Realität, konnte ich nicht loslassen. Ich war verliebt in ein Bild. Ein Bild, welches er von sich erschaffen hatte. Der Typ, der selbstbewusst durchs Leben geht. Fancy Wohnung, nicer Schlitten, beruflich erfolgreich, viele Freunde, immer auf Achse, immer am Spaß haben und gut aussehen mit dazu. Aber hinter dieser Fassade ist er eigentlich nur ein kleiner, unreifer Junge, der vor Verantwortung flieht. Und vielleicht nie gelernt hat, dass Nähe sicher sein kann. Er benutzt Selbstzweifel als Schutzschild. Er benutzt Distanz als Mauer. Er benutzt andere Menschen, auch mich, als Spiegel, um sich besser zu fühlen. Und das Schlimme ist, ich habe ihm mein Herz offen hingelegt. Und er hat drauf gepiekst. Ich weiß, das ist das Risiko, wenn man Herzen verschenkt. Aber ich hätte niemals gedacht, dass er mich so respektlos behandeln würde. Der Mensch, der so viel über mich wusste, der mein Leid kannte, der mir sagte, er habe große Angst, mich zu verlieren und zu verletzen, der meinte, ich sei ihm wichtig. Genau dieser Mensch hat mich verloren und mir dabei unfassbar wehgetan. Aber eins nach dem anderen. Ich besuchte ihn also im August. Wir hatten 3 wunderschöne Tage. Wir lachten, kochten, redeten, schliefen miteinander und es war sanft, vertraut und nah. Beim Abschied hat er mich kaum losgelassen. Ich bin nicht mit der Bahn nach Hause gefahren, ich bin nach Hause geschwebt. Ich war so glücklich, ich hätte die ganze Welt umarmen können. Er schrieb mir später, wie schön es mit mir war und dass er mir dankt für meinen Besuch. Ich antwortete am nächsten Tag, dass ich es auch schön empfand. Und dann kam nichts. 3 Tage. Stille. Nicht ein Wort. Als hätten diese Tage nie stattgefunden, als wäre alles nur ein Traum gewesen, als wäre ich ein Urlaubssouvenir, das man irgendwo abstellt und vergisst. Das Gefühl in mir breitete sich aus wie ein Infekt. Ich konnte nicht schlafen, nicht arbeiten und ich war innerlich zerrissen. Von täglichem Schreiben zu kompletter Stille, ohne jeden Hinweis. Es fühlte sich an wie ein Fallschirmsprung, bei dem der Fallschirm nicht aufgeht. Ich sprach mit meiner Therapeutin darüber, denn egal wie reflektiert ich bin, manche Verhaltensweisen verstehe ich einfach nicht. Warum ist Offenheit für manche Menschen so schwer? Warum fällt es so vielen leichter, zu verschwinden, als einfach zu sagen, was los ist? Wenn er reflektiert gewesen wäre, hätte er sagen können, ich bin wieder überfordert. Ich brauche kurz Zeit. Aber er konnte es nicht. Er verlangte von mir Ehrlichkeit, die er selbst nicht geben konnte. Irgendwann hielt ich die Stille nicht mehr aus und schrieb ihm eine sanfte Nachricht. Ob er sich ab und zu mal melden könnte oder mich wissen lassen, wenn er wieder abtaucht. Damit es mich nicht so verunsichert. Ist ja jetzt nicht zu viel verlangt, oder? Er antwortete, dass er das gerne machen wird. Ich war erleichtert und dachte mir, wow, so einfach kann das Leben sein? Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich mir den ganzen Stress ersparen können. Dann fragte ich, ob wir telefonieren wollen und er sagte ja, er freut sich sogar darauf. Und dann kam das schlimmste Telefonat, das ich je hatte. Ich meine, ich war vorher auf Wolke 8 und nach dem Telefonat lag ich mit dem Gesicht auf dem Asphalt der Realität. Er war im Angriffsmodus. Er sagte, er fühlt sich in Ketten gelegt von mir. Er könne nicht atmen, ich sei daran schuld. Er fragte, warum ich mit meiner Therapeutin über uns gesprochen hätte, es gäbe schließlich kein uns. Und ich soll endlich kapieren, dass er keine Beziehung mit mir führen würde. Er will keine Frau mit so einer Vergangenheit. Und es hat wehgetan. Auf eine Art, die ich nicht mal in Worte fassen kann. Seine Zweifel an mir waren bodenlos. Und ich konnte nichts tun, um diesen Zweifel wegzumachen. Ich kann ja schließlich meine Vergangenheit nicht ändern. Und er hat sie gegen mich benutzt. Immer und immer wieder. Und irgendwann war Schluss. Ich setzte eine Grenze. Ich sagte, wie verletzend und respektlos es ist, meine Vergangenheit immer wieder als Argument zu benutzen. Ich möchte so nicht behandelt werden. Als sei ich weniger wert, als hätte ich es mir ausgesucht, so eine Vergangenheit zu haben. Denn alles, was mich ausmacht, meine Stärke, meine Tiefe, meine Narben sind mit meiner Vergangenheit verbunden. Wenn du also sagst, du willst aufgrund meiner Vergangenheit nicht mit mir zusammen sein, dann sagst du im Grunde, dass du mich als Menschen nicht lieben kannst. Aber für Sex, für Lachen, für Nähe, dafür hat's gereicht, ja? Nach dem Telefonat habe ich 3 Wochen gelitten. Ich dachte, er würde sich entschuldigen. Denn so macht man das doch, wenn man jemanden verletzt hat, den man angeblich mag. Aber es kam nichts. Keine Entschuldigung. Keine Reflexion, keine Reue. Nach 3 Wochen bat ich um einen weiteren Anruf. Und dieser Anruf war noch schlimmer. Ich sprach nicht mehr mit den Menschen, den ich mochte, sondern mit seiner Schattenversion, dem kalten Typen, der dich mit Worten klein macht, damit er sich groß fühlen darf. Er sprach mit mir, als wäre ich ein Nichts, als wäre alles zwischen uns bedeutungslos gewesen, als wären all seine Worte nur heiße Luft. 20 Jahre lang. Du glaubst, du kennst einen Menschen. Aber das tust du nicht. Ich habe eine Fassade geliebt, nicht sein Inneres. Ich weiß überhaupt nicht, wer er ist. Ich weiß nicht einmal, was davon überhaupt echt war. Ich habe mich ersetzt gefühlt, bedeutungslos und klein. Aber danach habe ich keine einzige Träne mehr für ihn vergossen. Ich habe erkannt, ein Mensch, der dich verletzt und dann abwertet und dann verschwindet, hat dich nie wirklich gesehen. Manchmal frage ich mich, ob er mich überhaupt gesehen hat. Vielleicht mochte er auch einfach das Gefühl, das er hatte, wenn er sein Leben mit meinem verglich. Ich war immerhin damals das Trouble Girl mit viel Schmerz, viel Vergangenheit und vielen Kämpfen. Neben mir wirkte sein Leben sicherlich geordneter, bedeutender, leichter. Vielleicht war das der wahre Grund, warum er diese Freundschaft so lange hielt. Vielleicht war ich auch einfach nur irgendeine Projektionsfläche für ihn, damit er sich gut fühlen darf. Den letzten Schritt, den ich gehen musste, um ihn wirklich loslassen zu können, war es, ihn aus allen sozialen Medien zu entfernen. Erst löschte ich seine Telefonnummer, was mir schwer genug fiel. Aber eine Telefonnummer kann man ja irgendwann immer noch einspeichern. Der schlimmste Teil war es, ihn aus Instagram zu entfernen. Immerhin habe ich ein privates Profil und indem ich ihn dort löschen wollte, wusste ich, ich versperre ihm den Zugriff auf mein Leben. Aber darum ging es ja auch. Er wollte nicht mehr darin verweilen, er hat sich selbst einfach verpieselt, also warum sollte er weiterhin wie ein stiller Beobachter alles sehen? Außerdem tat es mir unglaublich weh, seinen Namen zu lesen. Ich musste die Illusion loslassen, die Verbindung, die nur noch in meinem Kopf bestand. Und ich wusste auch, wenn ich heilen will, darf er mich nicht mehr beobachten und ich darf mich nicht mehr fragen, ob er es tut. Als ich dann also sein leeres Profil anstarrte, mit einem Finger entfernt von dem Knopf Follower löschen, weinte ich Krokodilstränen. Wie konnte so etwas Kleines so sehr wehtun? Ich bereue es nicht. Es war der richtige Weg, um loszulassen. Aber ich bin unendlich traurig, dass es so kommen musste. Ich dachte, wir bleiben für immer befreundet. Und manchmal vermisse ich es, mit ihm zu quatschen. Und ich finde es schade, wie feige er ist, dass er mich lieber gehen gelassen hat, als sich zu entschuldigen. Oder überhaupt noch ein letztes normales Gespräch zu haben. Ich bin wütend deswegen auf ihn. Weil ich weiß, dass wenn ich einmal jemanden loslasse, gibt es keinen Weg mehr zurück. Also habe ich die ganze Zeit gewartet. Aber er kam nicht. Und ich weiß, er wird auch nie kommen. Er wird nie auf mich zugehen. Er wird sich nie entschuldigen. Er wird einfach das machen, was er jetzt macht. Mich für immer meiden. Einfach so tun, als würden wir uns nicht kennen. Was mich also an der ganzen Geschichte mit ihm am meisten verletzt, ist das Ende. Nicht, dass es vorbei ist, sondern wie es vorbeigegangen ist. Und das ist auch dieses Auseinanderfallen zwischen dem, was Menschen sagen und dem, wie sie handeln. Ich habe in meinem Leben gelernt, Aussagen nicht sofort zu glauben. Ich habe so oft von Menschen großartige Worte gehört, die im entscheidenden Moment einfach keinen Wert hatten. Und bei ihm war es genauso. Er hat mir gesagt, dass ich ihm wichtig bin, dass unsere Freundschaft ihm so viel bedeutet, dass er Angst hat, mich zu verlieren und mich zu verletzen. Und dann tut er genau das, wovor er angeblich solche Angst hat. Er verletzt mich, verliert mich, weil er sich verpisst, als wäre ich austauschbar, als wäre ich eine Option, als hätte ich keine Bedeutung. Aber ich weiß auch, dass das nicht der ganzen Wahrheit entspricht. Ich weiß, er hat sich verpisst, weil ich die größte Bedrohung für ihn war. Für seine Bindungsangst. Dennoch lernte ich früh, dass Verlässlichkeit eine Seltenheit ist und dass Worte nur heiße Luft sind und Erwachsene lügen. Denn ich bin der Meinung, Worte sind leicht, Worte sind billig. Jeder kann sagen, du bist mir wichtig, jeder kann behaupten, ich will dich nicht verlieren. Aber erst das Handeln zeigt die Wahrheit. Und seine Wahrheit war nicht präsent, nicht mutig, nicht ehrlich. Ich muss akzeptieren, dass ich viel zu lange an den Worten einer Person gehangen habe, die nie vorhatte, sie mit Taten zu bestätigen. Diese Geschichte war die größte Enttäuschung dieses Jahres. Aber wie mein ehemals bester Freund es sagen würde, Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, Paulina, aber was hast du daraus gelernt? Und wie soll mir das helfen? Ganz ehrlich, dieser Sommer war brutal ehrlich zu mir. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse war, ich bin ein Ozean. Was habe ich erwartet von jemandem, der nur die Tiefe einer Regentonne hat? Nicht jeder Mensch kann dich halten. Nicht jeder kann deine Tiefe fühlen und es hat nichts mit deinem Wert zu tun. Ich habe gelernt, dass manche Menschen nicht bleiben. Nicht, weil du nicht liebenswert bist, sondern weil sie es nicht können. Ich habe gelernt, dass Nähe Mut braucht, aber Distanz oft nur Angst ist. Ich habe gelernt, dass ich nicht mehr kämpfen muss, nur um gehalten zu werden. Ich habe gelernt, dass ich nicht mehr die Version von mir sein muss, die anderen gefällt. Ich darf die Version sein, die mir gut tut. Und das Wichtigste ist, ich habe gelernt, meine Muster zu erkennen. Die alten Trigger, die alten Wunden. Sie sollen nicht mehr mein Leben bestimmen. Wenn du also jemanden anziehst, der dich nicht halten kann, wenn du immer wieder in dieselben Dynamiken rutschst, wenn du dich fragst, warum Nähe so schwierig ist, du bist nicht kaputt. Du wiederholst nur etwas, das früher einmal überlebensnotwendig war. Und was man gelernt hat, kann man auch verlernen oder neu programmieren lassen. Und damit lasse ich die Geschichte mit ihm ruhen. Sie hat genug Raum bekommen. Aber die Gefühle, die geblieben sind, die Wut, die Enttäuschung, die Klarheit, wollten einen eigenen Ausdruck finden. Und bevor ich dir gleich meinen Slam-Text um die Ohren haue, möchte ich noch erklären, worauf er sich bezieht. Denn er bezieht sich auf einen Teil meiner Vergangenheit, und zwar den Teil, den er immer wieder gegen mich verwendet hat. Und da geht's um die Zeit, in der ich noch viel zu jung in den Sexhandel reingerutscht bin. Und dieser Text ist meine Antwort darauf. Eine Antwort an ihn, aber vor allem auch eine Antwort an mich selbst.
Weißt du, was mich wütend macht? Du hast immer auf meiner Vergangenheit herumgehakt, als wäre sie etwas Verdorbenes. Als wäre sie der Grund, warum ich nicht gut genug bin für dich. Aber sag mir, hätte ich mir das Leben nehmen sollen? Dann hättest du keinen Grund mehr, um dich für mich zu schämen. Würdest du mich dann mehr akzeptieren, mich mehr lieben? Wäre ich dann für dich rein? Ein unbeschriebenes Blatt frei von Entscheidungen, die du nicht verstehen kannst. Ohne die dreckige Vergangenheit, die du so gerne als Argument benutzt hast. Ich hätte dann kein Leben mehr. Aber wäre ich dann liebenswerter, ja? Ich habe aus dem, was das Leben mir vor die Füße gerotzt hat, etwas gebaut, das mich trägt. Ich habe mich selbst aus der Scheiße gezogen, immer und immer wieder. Ich bin in eine Welt gerutscht, in der mein Körper nicht mehr mir gehörte. Ich habe Vergewaltigungsfantasien erfüllen müssen, während mein eigenes Trauma in mir geschrien hat. Ich habe Dinge getan, die kein Mensch freiwillig tun sollte, weil ich überleben musste. Ich habe mich jeden Tag von meiner Seele abgespalten, um irgendwie zu funktionieren. Und obwohl mir gedroht wurde, obwohl man mich gedemütigt hat und ich mich gefangen fühlte, bin ich rausgekommen. Ich hätte auf der Straße enden können, Drogen, Gewalt, verloren, aber das tat ich nicht. Ich bin rausgekommen. Weißt du, wer meine Hand gehalten hat, als ich misshandelt wurde? Als ich das erste Mal vergewaltigt wurde, als ich am Boden lag und nicht mehr wusste, wie man weiteratmet? Ich. Ich war da. Kein Retter, kein starker Mann. Ich. Ich habe meine Hand gehalten. Ich habe meine Seele geflickt, immer wieder und immer wieder. Und ja, manchmal ist dies schief zusammengewachsen und manchmal voller Narben und manchmal war das Leben ziemlich tough und ich wusste nicht weiter. Aber ich habe überlebt. Und das ist keine Schwäche. Das ist meine Stärke. Und es ist so unreif und feige, das als Makel zu sehen. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, als du sagtest, du könntest dir keine Beziehung mit mir vorstellen aufgrund meiner Vergangenheit, meintest du in Wahrheit etwas anderes. Du meintest, du hast nicht die Reife, mir wirklich zu begegnen. Du traust dir nicht zu, mich zu halten. Du fühlst dich klein neben mir, weil all das, was ich überlebt habe, dich längst zerstört hätte. Und weil du dich so klein gefühlt hast, musstest du mich schwächer machen, damit du dich selbst wieder größer fühlen kannst. Aber ich bin nicht klein. Und ich bin auch nicht kaputt. Ich bin die, die sich selbst wieder aufgebaut hat und ich tat, was ich tun musste, um zu überleben. Und das ist mehr, als du je von dir behaupten kannst.
Und wenn ich ehrlich bin, worüber ich noch traurig bin, so wenn ich ganz Hand aufs Herz jetzt mal lege, ich wünsche, dass das Leben halt ein bisschen anders wäre. Mehr gefühlvoll als logisch. Denn meine Logik sagt mir, dass es vorbei ist.
dass dieser Mensch sich niemals bei mir entschuldigen wird. Dass dieser Mensch niemals den Kontakt mit mir suchen wird. Dass er viel lieber von mir wegrennt, feige, wie er ist, weil er nicht gelernt hat oder nicht weiß, wie man Verantwortung übernimmt. Und dass er einfach weg ist. Dabei würde ich mir wünschen, aber so funktioniert natürlich nicht das Leben. Ich würde mir wünschen, dass er den Mut hätte, mir entgegenzutreten. Denn ich meine, mein Gott, so schlimm ist es doch auch nicht. Ich verstehe nicht, als ob das so eine Riesenherausforderung wäre, jemanden gegenüberzutreten und sich einfach zu entschuldigen und zu sagen, okay, ich bin mir bewusst, ich habe dir ein bisschen wehgetan und das war scheiße. Und dann würde ich sagen, ja, war ziemlich doof. Und ich bin jetzt kein nachtragender Mensch, also ab und zu schon, aber jetzt nicht bei sowas. Ich meine, klar, für eine Freundschaft jetzt weiter, das hat schon mein Vertrauen gebrochen. Aber bin immer der Meinung, man kann Menschen irgendwie eine Chance geben, um zu gucken, was sie damit anfangen. Aber da er nie ein Gespräch gesucht hat, also das ist für mich so unverständlich. Er ist einfach gegangen. Das ist meine größte Wunde. Das hatte, glaube ich, auch, das hat noch nicht mal was mit ihm zu tun. Er hat einfach auf meine tiefste, aller tiefste Wunde gedrückt. Nicht die Wunde von wegen, dass ich nicht liebenswert sei, sondern die Wunde, dass niemand bleibt in meinem Leben. Niemand bleibt. Und sie ist irgendwie verschachtelt vielleicht mit einer weiteren Wunde oder einem Glaubenssatz, der eben halt sagt, so, ich bin nicht liebenswert. Aber ich weiß, dass ich liebenswert bin. Ich weiß, dass ich verdammt liebenswert bin. Ich weiß, dass ich süß bin. Das weiß ich alles. Diese Wunde ist deutlich tiefer als mein Wissen, dass ich liebenswert bin. Keine Ahnung. Es tut einfach weh. Vielleicht trauert man ja auch um sich selbst. Ne? Also wenn man sich denkt, warum würde jemand einfach gehen? Vor allem jemand, der mehrfach erwähnt, wie sehr man den einen anderen Menschen mag und dann verpisst man sich einfach ohne Wort. Klärt das nicht mal, man geht einfach so. Man hört auf zu existieren. Völlig, völlig irre. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit zurückgeholt. Aber mit ihm war es halt einfach so vertraut. So ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann nicht aus der gleichen Wasserflasche trinken wie alle anderen. Oder was ich absolut nicht kann, ist vom selben Essen abbeißen. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, man jetzt einen Döner essen würde. Und da ist schon reingebissen worden mehrfach. Ach, bleh. Ich beiß dir da definitiv nicht rein in dieses Essen. Bleh. Also auch nicht, wenn ich in einer Beziehung wäre. Klar, ich knutsche mit meinem Freund oder was auch immer. Aber oh nee, ey. Dasselbe Essen reinbeißen geht gar nicht für mich. An meinen Kratzer. Und keine Ahnung, bei ihm war das einfach selbstverständlich. Wir haben einfach das Essen geteilt miteinander. Und es war nicht eklig. Ich weiß nicht, ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Erst im Nachhinein ist mir so aufgefallen, ich dachte so, was ist denn da los? Natürlich ist das jetzt nicht ausschlaggebend, dass man irgendwie sagt, wow, krass, wir sind Seelenverwandte. Aber es hatte für mich irgendwie eine Bedeutung gehabt. Weil ich mir gedacht habe, wow, krass, ich fühle mich so wohl bei ihm, so vertraut und so sicher. Und ich habe mich auch anfangs so gefühlt. Aber war scheinbar alles fake. War nur eine Maske, die er aufgehabt hat. Und auf die ich reingefallen bin. Ich schon sagte, das ist definitiv die größte Enttäuschung meines Jahres. Aber das Jahr ist ja bald vorbei und ich möchte nicht im neuen Jahr auch nur einen einzigen Gedanken an diesen Menschen verschwenden, der mich so behandelt hat. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Und ich glaube, das kann auch keiner verstehen. Das kann mir auch keiner erklären. Also ich versuche zu verstehen, warum man lieber eine Freundschaft abbricht oder komplett den ganzen Kontakt, ja wirklich alles, als in den Kontakt. Also ich weiß nicht, man kann natürlich jetzt auch sagen, ja, der Arme, der hat Bindungsängste. Ja, aber come on, Alter, irgendwann muss man auch auf sein Leben klarkommen. Und ich kann ja auch nicht, und das ist halt diese Devise, deswegen mache ich den Podcast und so lebe ich auch mein Leben und deswegen möchte ich auch anderen Menschen helfen, so gut es geht, eben zu zeigen, wir können uns nicht auf unserer schlechten Vergangenheit ausruhen, können nicht immer uns damit rechtfertigen und entschuldigen, warum wir es nicht besser machen können. Denn jeder von uns hat es in der Hand, sich selber ein besseres Leben zu kreieren mit den Möglichkeiten, die wir natürlich haben. Aber es bedeutet natürlich auch manchmal, eben unsere Vergangenheit loszulassen oder sie zu diesem Teil loszulassen, dass wir sagen, ich trage jetzt Verantwortung für mein Verhalten und für mein Leben. Und mir war es halt einfach wichtig, nicht mehr mich auf meine traurige Vergangenheit oder Kindheit zu beziehen. Weil früher, wie gesagt, habe ich Scheiße gebaut und ich habe mich schlecht behandelt und ich habe andere Menschen schlecht behandelt. Und dann habe ich mich immer rechtfertigt mit, naja, ich hatte aber echt eine scheiß Kindheit gehabt. Ja, ich hatte eine scheiß Kindheit gehabt. Aber was können die anderen Menschen dafür? Und insbesondere, warum soll ich dann immer weiter noch leiden, nur weil ich einen scheiß Anfang hatte, muss ich nicht noch einen scheiß Mittel- und Endepunkt haben? Und man lernt einfach mit der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich fällt das schwer. Also, es ist nicht einfach. Ey, wenn ich Fehler mache, oh Gott. Also, ich habe bei der Arbeit letztens einen Fehler gemacht und ich dachte echt, ich sterbe innerlich. Ich wäre lieber aus dem Fenster gesprungen, als meiner Chefin zu sagen oder meiner, das war nicht wirklich meine Chefin, aber jemand Höheres. Und ich musste ihr sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich sozusagen ihre ganze Planung für eine Lehre, die sie sozusagen innerhalb von 2 Tagen hatte, ich sie aus Versehen komplett gelöscht habe und die waren nicht mehr wieder zu holen. Und sie hat mir dann geschrieben, so bitte, wo, also erstmal hat sie geschrieben, wo ist meine Veranstaltung? Ich so, ja, wo ist sie denn? Und dann habe ich festgestellt, oh scheiße, ich habe sie gelöscht. Und dann hat sie zu mir geschrieben, so, ob es ein Backup gibt. Und ich dachte natürlich, dass es ein Backup gibt, gab es aber nicht. Und dann musste ich ihr halt echt sagen, nee, es gibt kein Backup. Und ich hatte so Angst vor ihrer Reaktion. Oh mein Gott, ich hatte so Angst vor ihrer Reaktion, dass ich wirklich mehrere Tode in meinem Zimmer erlitten habe. Ich hatte so ein Schuldgefühl und so ein extremes Schamgefühl für diesen scheiß Fehler, den ich gemacht habe. Ich meine, jeder kann mal Fehler machen. Aber ja, klar, zu Hause würde ich auch für Fehler immer hardcore bestraft, also würde die Welt davon abhängen. Und ja, dann halt bei der Arbeit diesen Fehler gemacht und meine Welt ist einfach zerbrochen. Ich wäre wirklich lieben gerne aus dem Fenster gesprungen, aber ich wohne halt in der ersten Etage, also da bricht man sich ja vielleicht nur was und deswegen hätte sich das nicht gelohnt. Ich hatte einfach enorme Angst, ich habe Panikattacken gehabt, boah, mir ging es wirklich schlecht. Ich habe dann eine Arbeitskollegin angerufen und die meinte zu mir so, hey Paulina, es ist einfach passiert, wie es passiert ist, du kannst es jetzt nicht mehr ändern. Atme tief durch, so davon geht die Welt nicht unter, es ist doch nur ein Job und mein Gott, hast du halt einen Fehler gemacht. So. Und das hat mir ein bisschen geholfen, mit dir darüber zu reden und dann habe ich der Professorin dann eben ja, Bescheid gegeben, dass es keine Backup-Datei gibt und ja, dass es ein Fehler war. Und ganz ehrlich, die Welt ist nicht davon untergegangen. Also die Reaktion von ihr war, ja, sie muss das erstmal verdauen. Aber na gut, dann ist es halt so. Aber sie hat mir jetzt kein schlechtes Gewissen gemacht. Sie hat mich jetzt nicht angeschissen oder so oder sonstiges. Also überhaupt nicht. Das war alles in meinem Kopf. Und weiß ich nicht, stell mir dann vielleicht vor, dass es vielleicht, keine Ahnung, bei ihm so ist, dass er jetzt denkt, wenn er sich bei mir entschuldigt oder wenn er das anspricht oder wenn wir darüber reden, was weiß ich, keine Ahnung, was er sich denkt, aber ist auch egal, weil er hat sich dafür entschieden, unreif und feige zu sein. Und weiß gar nicht, warum ich will denn schon einen Menschen an seiner Seite haben, egal ob freundschaftlich oder was auch immer, der unreif und feige ist. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Freund gehabt und mir hat eine Aussage nicht gefallen und ich habe ihn sofort daraufhin dann angesprochen, meinte dann so, hey, wie meinst du denn diese Aussage gerade? Sie triggert etwas in mir, wenn das so und so gemeint ist, dann hat mir das nicht gepasst. Und dann hat er gesagt, hey, nee, das meint er überhaupt nicht so, ne? Blablabla, bla, bla, hat sich dann auch irgendwie erklärt und entschuldigt. Und ein paar Stunden später, nachdem wir schon längst fertig telefoniert haben, hat er mich nochmal angeschrieben und meinte, hey, ich habe nochmal darüber nachgedacht, über meine Aussage und jetzt verstehe ich, was, wie man sie falsch aufnehmen könnte oder was sie bewirkt hat, das wollte ich nicht. Ich wollte noch einmal sagen und mich dafür entschuldigen. Also, das nochmal erklärt und angesprochen. Ich fand das total süß und nett. Und ich meine, danach war es eh vorbei. Man muss ja nicht mehr darüber reden, so vergessen. Aber so löst man halt auch Konflikte. Also, man kann doch nicht einfach, also, man kann, das sehe ich ja, dass man das kann, einfach abhauen. Einfach abhauen, die Leute wegstreichen aus dem Leben. What the fuck?